Machen wir mal was Lustiges, beschäftigen wir uns mal mit Matratzen. Das heißt, im ersten Schritt haben wir eine Matratze entwickelt, die auf Ökodesign-Kriterien basiert, sprich sie ist zerlegbar, sie hat sehr hochwertige, auch zum Teil schon recycelte Materialien, die eben wiederum recycelt werden können. Wir haben da sehr stark auch darauf gesetzt, eine Art Click-on-Click-off-System zu verwenden, damit wir wirklich die einzelnen Materialien sauber trennen können.
Startups haben diese besondere Fähigkeit, als Schnellboote voranzuschreiten, Dinge zu probieren, die andere nicht riskieren würden. Geduldiges Geld, Geld, das die Zeit gibt, dass der Markt sich daran gewöhnen kann, dass die Kundinnen die Zeit haben, das kennenzulernen und in Anspruch zu nehmen.
Es ist immer wichtig, Projekte zu starten, weil ohne die Leute, die daran glauben, dass sie etwas bewegen können, wird es keinen Fortschritt geben.
Echte Kreislaufwirtschaft ist herausfordernd, ist etwas Neues, das ist Transformation und da gehört Scheitern dazu.
Das ist ein Weg in die Wirtschaft von morgen. Willkommen bei Full Circle, dem Podcast über Kreislaufwirtschaft und wie das in der Praxis wirklich funktioniert. Ich bin Nadja Hahn. Ich spreche mit Menschen, die Lösungen finden, wie wir Rohstoffe länger im Kreislauf halten, damit Geld verdienen und der Umwelt etwas Gutes tun.
Heute geht es um Matter. Das ist ein Matratzen-Startup aus Wien, das nach 4 Jahren leider aufgeben hat müssen. Über Aufstieg und Fall spricht heute mit uns eine der beiden Gründerinnen, und zwar die Verena Juth-Meyer. Hallo.
Hallo, es freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
Die Verena ist uns zugeschaltet aus Kärnten. Sie ist via Zoom dabei. Verena, wir freuen uns sehr, dass du da bist und dass wir von dir lernen können, was bei euch funktioniert hat und was leider nicht. Mit dabei ist auch unsere Expertin Valerie Sophie Schönberg vom Circular Economy Forum Austria. Sie ist dort Executive Director und sie ist auch Unternehmensberaterin. Hallo Valerie.
Schön, dass ich da sein darf.
Nur zur Info, das Circular Economy Forum Austria ist eine Plattform für Forscher und für Unternehmen im Bereich Kreislaufwirtschaft und es unterstützt diesen Podcast mit Expertise und mit seinem Netzwerk.
Sehr gerne.
Ja, ich fange ja immer gern an mit einer Zahl und diesmal ist die Zahl, die kommt von dir, Verena. 30 Millionen Matratzen landen in Europa jährlich im Müll und werden verbrannt. Und du sagst, das entspricht, wenn man die Matratzen stapeln würde, 20.000 Eiffeltürmen, also eine irre Zahl. Und diese Zahl hat ja dich und deine Mitbegründerin, die Michaela Steven, damals aufgerüttelt. Ja, und damit wollen wir auch gleich einsteigen. Wie war das, als du begriffen hast, wie viele Matratzen wir verbrennen?
Ja, es war tatsächlich ein spannendes Wochenende, wo wir auf das Thema Matratzenabfall gestolpert sind am Ende des Tages. Die Zahl, dass 30 Millionen Matratzen jährlich entsorgt werden, allein in der Europäischen Union, die kommt von der Kommission direkt tatsächlich, ist schon ein bisschen eine ältere Zahl. Also mittlerweile gibt es sicherlich aktualisiertere Zahlen, aber am Ende des Tages hält sie einfach mal fest, wie viele Abfallberge wir allein in Europa haben. Trotz funktionierender Abfallsysteme. Für uns war das Schockierende daran, dass jeder und jede von uns jede Nacht auf einer Matratze verbringt und gleichzeitig niemand sich wirklich darüber Gedanken macht, was mit so einer Matratze passiert am Ende der Nutzungszeit. Ja, das war der ausschlaggebende Grund, wieso wir uns gedacht haben, machen wir mal was Lustiges, beschäftigen wir uns mal mit Matratzen.
Aber ist dieses Thema Umweltschutz, Kreislaufwirtschaft schon etwas gewesen, das du vorher schon mal gemacht hast?
Ja, ich war davor in der Innovationsberatung. Michaela war damals meine Kollegin in der Firma und wir haben damals uns schon viel mit Themen wie Social Innovation und Nachhaltigkeit in der Schnittstelle mit Innovation beschäftigt, aber auch sehr oft festgestellt, dass da noch sich viel zu wenig tut. Und im Rahmen von dem Projekt haben wir uns dann auch noch mal viel intensiver mit dem Thema Kreislaufwirtschaft natürlich beschäftigt, eben als einen Lösungsansatz, wie man Innovation und Nachhaltigkeit auch wirtschaftlich zusammenbringen kann.
Valerie, du hast schon viele Startups gesehen in der Kreislaufwirtschaft, die was versuchen. Was interessiert dich an den jungen Gründern und Gründerinnen so? Warum sind die so wichtig für dieses Thema?
Es ist natürlich beides wichtig, dass die großen Dampfer, die großen Unternehmen, die schon da sind, sich transformieren. Aber Startups haben diese besondere Fähigkeit, als Schnellboote voranzuschreiten, Dinge zu probieren, die andere nicht riskieren würden, so wie Verena gerade auch gesagt hat. Sie können Pioniere sein, sie können schneller sein als der Markt, sie können schneller sein, als es Infrastruktur und Regulierung erlauben. Das sind natürlich dann auch die Herausforderungen, mit denen man kämpfen kann. Aber es ist eine tolle Geschichte, hier begleiten zu können und hier etwas aufzubauen, was wieder als Vorbild für andere dienen kann.
Verena, du hast gesagt, machen wir mal was mit Matratzen. Was habt ihr euch denn dann überlegt? Wie habt ihr versucht, Matratzen in einen Kreislauf zu bringen?
Ja, wir haben uns im ersten Schritt mal überlegt oder angeschaut, wieso ist es denn eigentlich so, dass so viele Matratzen entsorgt werden? Wo sind quasi die Lücken in dem gesamten Prozess? Und haben uns da erstmal sehr intensiv mit unseren NutzerInnengruppen beschäftigt, mit den Prozessen im Hintergrund beschäftigt, mit den Materialien, die auch verwendet werden bei herkömmlichen Matratzen und eben auch den gesamten quasi Produktlebenszyklus einer Matratze uns im Detail angeschaut. Und im Regelfall fängt man ja beim Design an von einem Produkt und endet dann beim Recycling. Im besten Fall endet man beim Recycling, weil aktuell ist es tatsächlich sehr, sehr oft der Fall, dass die Matratzen nicht recycelt werden, sondern eben direkt in die Müllverbrennung gehen oder auf Deponien. Die zwei Aspekte waren für uns dann irgendwo diese Lücken, die wir entdeckt haben. Also auf der einen Seite das Design, auf der anderen Seite die Rücknahmelogistik, weil auf beiden Seiten es de facto nichts Existierendes gab. Und das war dann die Lücke, wo wir uns gedacht haben, hey, spannend, da setzen wir an. Das heißt, im ersten Schritt haben wir eine Matratze entwickelt, die auf Ökodesign-Kriterien basiert, sprich sie ist zerlegbar, sie hat sehr hochwertige, auch zum Teil schon recycelte Materialien, die eben wiederum recycelt werden können. Wir haben das sehr stark auch darauf gesetzt, eine Art Click-on-Click-off-System in unserem, also statt einem normalen herkömmlichen Klebstoff zu verwenden, damit wir wirklich die einzelnen Materialien sauber trennen können. Für alle, die in der Abfallwirtschaft unterwegs sind, die wissen, dass es total schwierig ist, wenn Materialien verbunden sind und dann durch diese Verbindung, durch diesen Klebstoff verunreinigt werden de facto und man sie da in der Trennung dann nicht mehr leicht auseinanderbekommt und alles, was man nicht leicht trennen kann, wird de facto nicht getrennt, weil es zu teuer ist, es dann auch nochmal irgendwie manuell zu trennen. Und durch diesen Click-on-Click-off-Kleber ist das Tolle, dass man durch leichtes Erhitzen der Klebstoff sich wieder von selbst quasi löst. Der Klebstoff basiert wiederum auf dem gleichen Material wie die zwei Komponenten, die verklebt werden. Es ist alles auf Polyesterbasis und dadurch hat man einen sehr schönen, sauberen Materialstrom, der dann auch wieder sehr hochwertig recycelt werden kann.
Und wie war das Geschäftsmodell? Ihr habt eure Matratzen an große Hotelketten verkauft und habt erwartet, dass die dann nach einer Zeit einfach wieder zu euch zurückkommen und recycelt werden oder erneuert werden? Oder wie war der Prozess?
Ja, tatsächlich haben wir angefangen mit der Idee, wie wäre es, wenn wir die Matratzen vermieten? Also eine Art Mattress-as-a-Service-Modell. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht immer noch ein sehr, sehr spannendes Modell, wo es im Endeffekt darum geht, dass ein Hotel eine Matratze ja gar nicht kaufen und besitzen muss, sondern am Ende des Tages ja vollkommen ausreicht, eine Matratze zu nutzen, die ihm in einem guten Zustand ist. Das war so der Ursprung der Idee. Im Laufe der Zeit und in sehr enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Kundinnen haben wir aber festgestellt, dass die Bereitschaft dafür auch noch nicht ganz so da ist und es ein bisschen viel Innovation auf einmal ist, eine neuartige Matratze zu nutzen und gleichzeitig ein neuartiges Geschäft Modell zu nutzen. Und deswegen haben wir die Matratzen an unsere Partnerbetriebe verkauft, mit dem Versprechen, dass wir die Matratzen zurücknehmen und dann mit unseren Partnern, die eben entlang der Wertschöpfungskette dann auch die Logistik übergenommen haben und auch das Recycling gemacht haben, dass wir da dann für sie das organisieren, dass das auch funktioniert. Sprich, eine Dienstleistung, die wir on top zu dem Produkt angeboten haben, eben mit dem Versprechen, dass wir das für sie machen. Vom Geschäftsmodell her, im herkömmlichen Sinne, könnte man das dann so sehen, dass es eine Art Add-on-Service war und diese Servicegebühr dann wiederum als Discount von den neuen Produkten, die wir ihnen im besten Fall dann wiederum zur Verfügung gestellt hätten, ja, praktisch abgezogen werden hätte können. Es ist jetzt ein bisschen schwierig in der Sprache, nachdem wir gerade in Liquidierung sind. Aber ich hoffe, man kann es sich ungefähr vorstellen.
Ja, dazu kommen wir gleich noch. Aber ich möchte es mal auch einfach ein bisschen transportieren, warum gerade die Hotels so wichtig sind als Kunden in diesem Business. Wie oft wechseln denn Hotels Matratzen?
Ja, Hotels sind aus dem Grund sehr, sehr spannend, weil sie sehr große Mengen an Matratzen nutzen und auch häufiger meistens wechseln als Privatpersonen. Sie wechseln je nach Hotelkette oder nach Hotelstandard sozusagen zwischen 5 und 7 Jahren. Die Matratzen im Privatbereich nutzt man die Matratzen meistens noch mal länger. Und in der Hinsicht ist es sehr spannend, mit Hotels zu arbeiten, weil man halt einfach zum Beispiel 100 Matratzen an einer Adresse abzuholen hat und nicht an 100 verschiedenen Adressen, was natürlich auch einen riesen Impact auf der einen Seite auf die CO2-Emissionen bei der Logistik macht, aber auch natürlich auf den Kostenfaktor, was einem die Rückholung dann am Ende des Tages auch kostet.
Hotels haben da einen Riesenhebel, weil einfach die Mengen so groß sind, kann man mal so zusammenfassen.
Genau, genau. Und gleichzeitig merkt man natürlich auch bei Hotels einen Trend in Richtung Nachhaltigkeit. Viele machen das Umweltzeichenzertifikat zum Beispiel. Die Gäste sind immer anspruchsvoller und fordern teilweise auch Umweltmaßnahmen von den Hotels. Da geht schon viel in die Richtung. Man muss aber dazu sagen, dass in den letzten Jahren da das Thema Nachhaltigkeit, wie wir alle wissen, jetzt sich nicht ganz so positiv entwickelt haben, wie wir es erhofft hatten sozusagen.
Also ich befürchte, dass du ein paar grausliche Statistiken hast, was in so einer Matratze nach ein paar Jahren in einem Hotel so alles drin ist, damit man sich überlegen kann, dass man sie vielleicht doch öfter wechseln möchte. Hast du da was Geschmackiges für uns?
Ich muss ehrlich sagen, ich will jetzt das Geschäftsmodell von den Hotels nicht ruinieren, nachdem sie so lange unsere treuen Kunden und Kundinnen waren. Aber es passiert natürlich, wenn sehr viele Menschen auf den Matratzen schlafen, ja, kommt da schon was zusammen. Es gibt also eine Statistik dazu, die quasi belegt, dass auf einer Matratze mehr Keime sind wie auf einem WC-Deckel, weil der sehr, sehr regelmäßig gereinigt wird. Also da gibt es schon einiges an Hygienemaßnahmen, die man auch durchführt. Und viele Hotels führen auch sehr viele Hygienemaßnahmen durch, muss ich auch dazu sagen. Aber es ist natürlich wichtig, regelmäßig auch eine Matratze zu tauschen. Und gerade bei dieser Regelmäßigkeit ist es dann umso wichtiger, aus meiner Perspektive auf ein Produkt zu setzen, das dann nicht direkt entsorgt und verbrannt wird, sondern das dann eben nochmal ein neues Leben bekommen kann. Weil das war ja die Kernessenz von unserem Ansatz, dass die Materialien, die wir in den Matratzen heute verwenden, bei der nächsten Charge faktisch schon wieder verwendet werden können. Natürlich geht es durch einen langen Prozess von Partnern, weil wir ja nicht alles in der Wertschöpfungskette alleine machen können. Dazu bräuchten wir viel zu viele Anlagen. Das ist nicht finanzierbar. Aber am Ende ist es eben erstmalig möglich gewesen, dass die Materialien, die in unseren heutigen Matratzen verbaut sind, wiederum in den neuen Matratzen von in 10 Jahren zum Beispiel dann verwendet werden. Und das nicht nur in einem Zyklus, sondern in mehreren Zyklen. Und dadurch hat man dann einen enormen Ressourceneffizienzaspekt drinnen und ist eigentlich ein No-Brainer in meinen Augen.
Ja, No-Brainer, der dann aber leider nicht funktioniert hat. Valerie, ist es wirklich so ein No-Brainer?
Ich habe einen ganz persönlichen Bezug zu dem Startup, nachdem ich damals bei dem Impact dann dabei war und erleben durfte, wie wir wirklich aus dieser Zahl, 30 Millionen, du hast sie erwähnt, als tatsächliches Problem eine Lösung entstanden ist. Die eine Lösung war der No-Brainer, wie dann diese Lösung ausschaut. Ich glaube, Verena, das war dann eben die Herausforderung. Und das ist auch eine total exemplarische Herausforderung für Startups, die solche Probleme identifizieren, weil gerade im Hardware-Bereich, es wird meistens über Software-Startups gesprochen, die Hardware-Startups sind diejenigen, die eigentlich unsere Lebensgegenstände neu denken, umdenken und Geschäftsmodelle draus bauen. Die Dinge, die wir kaum wahrnehmen, so wie Matratzen, weil die haben wir alle zu Hause, aber wir machen uns wenig Gedanken darüber, woher die herkommen und wo die hingehen. Und solche Startups haben natürlich ganz andere Herausforderungen als Software-Startups. Von Transport und Logistik, Vorfinanzierung der Produktion, Gestaltung dieses Produktes, Reglementierungen, ein bestehender Markt, der natürlich auch in Konkurrenz zu ihnen steht. Und die Verena hat gerade etwas angesprochen, was wir viel beobachten, nämlich, dass Startups nicht darauf setzen können, dass irgendein Kunde bereit ist, mehr zu zahlen, weil es nachhaltiger ist. Sondern das Produkt muss konkurrieren können mit einem weniger nachhaltigen. Und das sind dann die Geschäftsmodelle in den Startups, die einfacher funktionieren.
Und da wissen wir aber wieder, dass jemand, der große Mengen hat, billiger produzieren kann und dass jemand, der Primärrohstoffe verwendet, dass die eben auch noch günstiger sind. Das heißt, da gibt es viele Wettbewerbsnachteile.
Ja, und Startups müssen hier dann besonders smart denken. Verena hat über Kooperationen gesprochen. Da geht es um andere Finanzierungsmodelle, um starke Partnerschaften und große Skaleneffekte, die aber erst dann da sind, wenn eben das Geschäftsmodell sich klar rentiert schon von Anfang an.
Verena, ihr habt ja schon mehrere Hotels beliefert, also ihr hattet ja schon eine ganze Reihe von großen Kunden. Wie habt ihr die gewonnen? Was hat euch da geholfen?
Ja, wir haben im Endeffekt rund 42 Hotels gehabt, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Das waren zum Teil familienbetriebene Boutique-Hotels zum Beispiel, aber auch erste Hotels, die Teil von Hotelketten waren. Unsere Idee davon im Endeffekt war, zuerst mit den Pionieren auch im Hotelmarkt zusammenzuarbeiten, die die Idee und die Vision im Endeffekt hinter Meta auch verstehen und dann faktisch Schritt für Schritt in größere Ketten und größere Betriebe auch reinzugehen. Das hat an sich gut funktioniert. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass je größer die Hotelbetriebe, desto komplizierter sind die Beschaffungssysteme, die Einkaufssysteme sozusagen. Gerade wenn man mit Ketten zusammenarbeitet, muss man meistens durch einen recht schwierigen Due Diligence-Prozess Prozess durchgehen, wo man halt auf Herz und Nieren geprüft wird, ob man auch ein passender Lieferant sozusagen ist. Da gibt es auch viele Standards, die erfüllt werden müssen. Und gerade die großen Ketten sind sehr vorsichtig, wenn es um die Zusammenarbeit mit jungen Unternehmen geht, weil sie ja da in gewisser Weise einen Standard über alle ihre Betriebe hinweg sicherstellen wollen. Und da das natürlich für sie auch ein Risiko ist, wenn sie mit einer jungen Firma zusammenarbeitet, die noch nicht so einen langen Track Record hat. Also das war durchaus herausfordernd. Und ein ganz besonders herausfordernder Aspekt ist halt, je größer die Ketten werden, desto größer die Volumen, was super ist. Und das hätten wir auch alles mit unseren Produktionspartnern stemmen können. Unser Setup war ja auch sehr lean. Also wir haben faktisch alle Aufträge erst auf Bestellung produziert, um eben möglichst wenig Kapital jetzt irgendwie in einem Lager zu binden, weil wir halt einfach nicht die Ressourcen hatten, da jetzt irgendwo große Lagerbestände zu horten. Das Spannende ist aber, dass je größer die Projekte werden, desto länger dauern dann auch die Verkaufszyklen. Und das ist auch etwas, was also ein riesiger Knackpunkt ist, weil wenn man jetzt irgendwie 10 Projekte in der Pipeline hat, die alle hoffentlich oder voraussichtlich laut den Gesprächen in den nächsten 3 bis 6 Monaten realisiert werden sollen. Und dann aus irgendwelchen Gründen fallen aber dann immer wieder quasi das eine oder andere Projekt weg oder zumindest wird es nach hinten geschoben. Also die Situation, dass mir Kunden und Kundinnen erzählt haben, dass sie am liebsten in 2 Monaten neue Matratzen hätten und dann quasi immer wieder nach hinten geschoben haben, das hat es sehr, sehr oft gegeben. Und dadurch ist die Planbarkeit ganz, ganz schwierig. Vor allem, weil halt einfach viele von den Aspekten, die Entscheidung dann beeinflussen, von uns nicht beeinflussbar waren. Also ich habe es nicht beeinflussen können, ob jetzt die Zusage für den Neubau vor dem Hotel irgendwo gegeben war oder ob die Behörde die Zusage dann endlich gegeben hat oder ob die Saison zum Beispiel im Winter bei den Erneuerungen bei laufenden Betrieben gut oder nicht gut gelaufen ist. Und wenn sie nicht gut gelaufen ist, dann hat sie im Regelfall kein Budget gegeben für große Neuanschaffungen wie Matratzen. Also da waren halt einfach sehr viele Faktoren im gesamten Umfeld da, die das sehr stark beeinflusst haben. Was uns im Verkauf sehr geholfen hat, war, dass wir als Gründerinnen ganz viel draußen waren und wir haben das Founder Sales genannt, also wirklich persönlich auch verkauft haben, persönlich die Kontakte mit den Menschen geknüpft haben. Wir waren sehr, sehr oft bei hotelspezifischen Events, wo wir Leute kennengelernt haben, wo wir dann versucht haben, über die Zeit, das war auch total spannend zu sehen, in den ersten Jahren habe ich niemanden gekannt, weil wir ja ganz neu in der Branche waren, also im Vergleich zu anderen, die zum Beispiel in der Hotelbranche was starten, haben wir keine Vorerfahrung im Hotelbereich gehabt, deswegen auch kein Netzwerk. Und das Netzwerk ist halt das A und O, wenn du da etwas weiterbringen willst. Und über die Zeit war es dann spannend, weil dann irgendwann die Leute zu mir gekommen sind und so waren, ah ja, du bist die mit den Matratzen, oder? Ja. Und es war dann auch richtig schön zu sehen, wie viel dann die eigene Arbeit und auch die ganze Mühe und die Energie, die man da in den Verkauf reinsteckt und ins Sales de facto reinsteckt, wie viel das dann auch bewirkt. Am Ende des Tages hätten wir noch mehr Zeit gebraucht, aber die Zeit hat sich dann nicht mehr finanzieren lassen.
Okay, da sind euch dann die Investoren abgesprungen, oder wie war das dann? Wann ist der Knick passiert?
Ja, also wir hatten von Anfang an einen Corporate Investor, einen Corporate Business Angel mit an Bord, die uns großartig unterstützt haben. Da haben wir auch eine Pre-Seed-Runde gemacht und eine Bridge-Finanzierung. Die Schwierigkeit war allerdings, dass halt über die Jahre, wir hatten immer sehr ambitionierte Ziele, auch was den Verkauf betrifft. Und dadurch, dass sich die Projekte immer nach hinten geschoben haben, haben wir dann leider unsere Verkaufsziele auch nicht erreichen können. Und ohne jetzt ganz klar diesen Hockeystick sozusagen darzustellen, war es natürlich auch schwierig, weitere Investoren an Bord zu bringen. War unsere Entscheidung, erst müssen wir schauen, dass die Traction passt, also faktisch, dass die Verkaufszahlen passen und dann können wir Investoren an Bord bringen, weitere. Das Zeichen von unserem existierenden Investor war ganz klar, dass sie halt gerne nochmal investieren, aber mit anderen Investoren gemeinsam. So weit ist es nicht gekommen, weil wir auch ein sehr zurückhaltendes Feedback von anderen Investoren bekommen haben, aufgrund eben auch der wirtschaftlichen Entwicklungen im Unternehmen, aber auch quasi im Umfeld.
Valerie, hätten die Verena und die Michaela irgendetwas anders machen können? Hätten die das verhindern können?
Ich glaube, an dem Moment, wo sie jetzt stehen, stehen sie aufgrund vieler guter Entscheidungen und vielleicht auch in der Geschwindigkeit 80-20 ist so die Logik, nach der man in einem Startup agieren muss, mit möglichst vielen Informationen möglichst schnell Entscheidungen treffen zu können. Aus der Beobachtung heraus ist es natürlich so, dass, was die Verena gerade angesprochen hat, im gesamten Markt die Finanzierungslogik eine schwierige war. Da spielen natürlich hier dieses Thema Förderungen für Skalierung, Unterstützung, aber auch eine nachhaltige zirkuläre öffentliche Beschaffung und andere Hebel, die sicherstellen, dass hier laufend auch Geldflüsse in Richtung dieser Startups hinübergehen, eine große Rolle.
Aber Förderungen hatten sie ja, ne? Und Investoren hatten sie ja.
Was am Markt eine große Herausforderung ist, ist, es gibt viele Förderungen für die Produktentwicklung, für die erste Phase, für die ersten Ideen. Und dann gibt es wieder dann für die großen Skalierungen, Internationalisierungen auch wiederum gute Förderungen. Dazwischen drinnen, das ist das, was Verena gerade angesprochen hat, diese berühmte Traction, da erwarten dann InvestorInnen ein entsprechendes Wachstum. Und gerade bei zirkulären Startups, bei denen oft der Markt noch nicht so weit ist, wo es viel Bewusstseinsbildung braucht, viel Gespräche mit KundInnen, ein Aufbauen von Vertrauen, da geht es oft dann halt nicht schnell genug für das, was Förderungen InvestorInnen erwarten würden.
Und das Zweite, was du angesprochen hast, ist die Rolle der öffentlichen Hand. Mhm. Also wenn jetzt mehr öffentliche Betriebe solche Unternehmen fördern würden oder vorschreiben würden, dass man solche Produkte braucht, dann könnte man Unternehmen wie Matter helfen, oder? Mhm.
Es gibt nachhaltige Beschaffungskriterien. Es gibt in der österreichischen Industriestrategie auch das Thema der strategischen öffentlichen Beschaffung. Hier geht es natürlich auch um die Stärkung des heimischen Industrie und der Produktion. Das hier eben zu befähigen, die bestehenden Betriebe auszuweiten, aber auch neue zirkuläre Startups zu befördern, dass sie möglichst früh klare, planbare KundInnen haben.
Und das passiert nicht?
Verena, vielleicht kannst du das aus eigener Erfahrung besser aus der Praxis her beleuchten.
Ja, voll gerne. Ja, also das Spannende, was wir wahrgenommen haben, ist gerade in der öffentlichen Beschaffung, viele Entscheidungen werden nach dem Preis getroffen, klarerweise, weil halt Steuergeld eingesetzt wird. Aber die Faktoren eben wie Nachhaltigkeit, Kreislauffähigkeit, heimische Produktion etc., die sollten aus meiner Perspektive halt noch mehr Rolle spielen. Und wir haben zum Beispiel uns auch für eine Ausschreibung letztes Jahr interessiert. Da ging es konkret um Beschaffung von Matratzen für unterschiedliche öffentliche Player, die gemeinsam über eine gemeinsame Beschaffungsorganisation, die einkaufen. Und das war im Endeffekt eine Art Rahmenvertrag. Und grundsätzlich gab es da sogar eine eigene Kategorie für nachhaltige Matratzen. Gleichzeitig war es für uns noch nicht möglich, überhaupt mitzubieten, da wir die Eingangskriterien als junge Firma nicht schaffen konnten, sozusagen.
Was also waren uns das fehlte für de facto
das Umsatzvolumen, das man schon abgedeckt hat im letzten Jahr, dann auch, wie lange man schon am Markt ist. Also das darf man erst ab 3 Jahre, wo man am Markt ist, mitbieten zum Beispiel. Und noch 2, 3 andere Dinge. Wir waren zwar schon alt genug als Firma, also es ist ja schon mal eine super Sache gewesen, aber wir haben dann in dem Fall die Umsatzzahlen nicht geknackt. Und da wäre meine Empfehlung tatsächlich auch für alle, die sich auch das Thema öffentliche Beschaffung anschauen. Ich war dann tatsächlich auch dort bei den Beschaffern für eine Art Marktgespräch eingeladen, also wirklich auch das Gespräch suchen und sich austauschen, weil oft gibt es vielleicht doch Möglichkeiten, wie man dann mitbieten kann. Das habe ich jetzt leider erst zu spät erfahren, dass noch was möglich gewesen wäre, aber das wäre auf jeden Fall eine große Empfehlung, da auch direkt auf die entsprechenden Beschaffern zuzugehen, weil die haben oft auch Vorgaben und wissen gar nicht, wie sie erfüllen sollen, weil sie nicht die Zeit haben, da ganz viele Lösungen zu suchen. Also es ist der Wille irgendwo da, aber sehr oft ist man halt noch in einem sehr starren Korsett und tut sich nicht so leicht.
Da gilt es viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Das ist ein Umdenken, also vom Günstigstbieterprinzip zum Bestbieterprinzip zu gehen in der öffentlichen Beschaffung, aber auch Unternehmen. Unternehmen, große, sind so oft diejenigen, die den Markt gestalten und ermöglichen überhaupt für Startups. Und der ganz große Kernaspekt, den man umdenken muss, ist nicht, wie viel kostet es mich initial, dieses Produkt zu kaufen, sondern wie viel kostet es mich über die Lebensdauer dieses Produktes hinweg. Und solche Produkt-als-Service-Angebote, wie Verena und Michaela das gestaltet haben, die rentieren sich für den Beschaffer dann, wenn man es durchrechnet. Nämlich, wenn lebensverlängernde Maßnahmen getroffen werden, die Matratze gereinigt wird, immer wieder ausgetauscht wird und dann ganz zum Schluss erst rezykliert wird, dann wird es für mich günstiger. Aber das muss ich von Anfang an mit einberechnen.
Und wer muss diese Aufklärungsarbeit leisten?
Wir geben uns viel Mühe, im Circular Economy Forum Austria daran zu arbeiten, Bewusstseinsbildung zu machen, das Wissen weiterzutragen. Aber es gibt auch verschiedenste Allianzen mittlerweile, eine Circular Finance Allianz etwa, die an dem Thema arbeitet, wie finanziert man solche Geschäftsmodelle. Aber auch natürlich solche Startups wie Meta, die so groß in die Sichtbarkeit gekommen sind, viele Preise gewonnen haben, die können hier ganz viel Sichtbarkeit erreichen, aber damit dann auch im Umdenken aktivieren, sowohl bei denjenigen, die es einkaufen, aber auch bei denjenigen, die es produzieren, dass sich auch andere Marktteilnehmer etwas abschauen und vor allem bei uns KonsumentInnen in letzter Folge hoffentlich auch zu einer Kreislaufgesellschaft führen.
Jetzt hat die österreichische Bundesregierung ja eine Industriestrategie, wo Kreislaufwirtschaft ein Teil davon ist. Hast du das Gefühl, dass das Bewusstsein dafür jetzt auch wirklich auf höchster Ebene angekommen ist? Oder ist Papier geduldig und man schreibt es halt irgendwo auf und tut dann letztendlich doch zu wenig?
Ja, aus meiner Perspektive ist es mal großartig, dass Kreislaufwirtschaft in einer Industriestrategie verankert ist und zwar so klar verankert ist. Das würde ich mal sehr, sehr positiv bewerten, weil das bisher sehr oft irgendwo sehr getrennt gesehen wurde von der großen Industrie und gerade auch die klassischen Vertretungsorganisationen wie die WKO oder so da oft ein bisschen zurückhaltend sind, wenn es um neue Themen geht. Daher würde ich das sehr positiv bewerten, dass die Kreislaufwirtschaft da verankert ist. Für Unternehmen, wie es für uns in dem Fall war, ging es halt einfach zu langsam. Also das ist die Wahrnehmung, die ich halt sehr oft dann auch habe. Es wird sehr viel gesprochen, aber es wird am Ende des Tages nicht so viel gemacht, wie gesprochen wird. Diese Prozesse brauchen seine Zeit, das ist ganz klar. Aber ich denke, es wäre sehr, sehr sinnvoll, zum Beispiel, man redet oft von Sandboxes, ein Umfeld zu schaffen, wo man relativ einfach Dinge ausprobieren kann, eine Art Sandbox eben, ohne dass man jetzt irgendwie alle regulatorischen Dinge davor schon geklärt haben muss. Und ich glaube, das wäre ein wichtiger Hebel, um einfach schneller agieren zu können, schnell Pilotprojekte umsetzen zu können, um zu testen, funktioniert das nicht. Wenn es funktioniert, ja, und wenn nicht, dann was kann man anders machen, damit es funktioniert. Also ich glaube, wir brauchen da einfach mehr Geschwindigkeit, dass sich da schneller was tut, damit wir schnell lernen, damit wir schnell weiterkommen. Man sieht es jetzt aktuell gerade wieder, die geopolitische Situation ist auch sehr, sehr angespannt. Das schlägt direkt auf die wirtschaftliche Entwicklung dann zurück. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue in der Matratzenindustrie, ich habe heute gerade wieder eine Meldung bekommen, dass die Preise für die Rohstoffe, die wir in den Matratzen verwenden, wieder steigen. Das war jetzt die zweite oder dritte Meldung in den letzten paar Wochen und das hängt dann sehr stark halt einfach mit der sehr angespannten Lage im Iran zusammen. Und deswegen brauchen wir Geschwindigkeit, um da eben auch für unsere Ressourcen zu sichern und sicherzustellen, dass wir ein resilientes Wirtschaftssystem auch haben und die Ressourcen, die wir schon hier haben, zum Beispiel eben Material, die in den Matratzen verwendet werden, wieder aufbereitet werden für neue Produkte, anstatt ständig irgendwo von anderen Regionen in der Welt irgendwie neue Materialien herzuholen.
Geht es vielen so wie der Verena und der Michaela?
Ich beobachte sehr wohl im Startup-Sektor, dass hier sehr viel auf einzelne Startups gesetzt wird, dass die den ganzen Markt revolutionieren könnten. Sie können viel erreichen, aber wir erwarten hier auch zu viel von einzelnen Startups. Produktinnovation, Markenentwicklung, Bewusstseinsbildung, Logistikaufbau und dann vielleicht auch noch die politischen Akteure mitzunehmen. Das ist wahnsinnig viel in einem Team aus zwei GründerInnen, selbst wenn man dann sich Personen anstellt. Das ist eine wahnsinnige Erwartungshaltung. Das geht in einem Softwarebereich bis zu einem bestimmten Punkt, weil da die Adaptionsrate, die Geschwindigkeit, in der es umgesetzt und genutzt werden kann, natürlich großes. Bei Produkten gibt es ja einfach eine andere Geschwindigkeit und eine andere Herausforderung dahinter. Und da braucht es drumherum ganz viel Support, damit diese Startups das auch durch diese schwierigen Phasen schaffen.
Was hätten die beiden jetzt gebraucht aus deiner Sicht? Oder wer hätte helfen können und wie?
Geduldiges Geld. Geduldiges Geld, das die Zeit gibt, dass der Markt sich daran gewöhnen kann, dass die Kundinnen die Zeit haben, das kennenzulernen und in Anspruch zu nehmen. Es ist natürlich auch immer eine große Diskussion bei gerade zirkulären Startups, Bootstrapping, also selber finanzieren oder externes Geld. Verena hat das gut beschrieben, in dem Moment, wo externes Geld im Spiel ist, braucht es entsprechende Wachstumsraten. Die sind bei einem Hardware-Startup wahnsinnig schwierig zu bewerkstelligen. Das ist eine allgemeine Startup-Geschichte, aber vor allem bei zirkulären Startups, wo es um auch neuartige Geschäftsmodelle dahinter geht. Und zu guter Letzt KundInnen. Also wir alle können diese Entscheidung treffen, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir etwas recherchieren, kaufe ich das lineare Produkt oder kaufe ich das, was etwas mehr kostet und weniger umweltschädlich ist und gleichzeitig unterstütze ich damit ein österreichisches Startup auf dem Weg in Richtung Wachstum. Ich habe selber diese Matratzen.
Ja. Wer hat geduldiges Geld?
Geduldiges Geld, das ist das Gegenteil von investorengetriebenes Geld. Es könnte von Banken kommen. Hier geht es ja oft um ganz andere Zeithorizonte der Rückzahlung. Das kann kommen von privaten InvestorInnen, von denjenigen, die selbst schon Startups erfolgreich aufgebaut haben, Angel-InvestorInnen. Das kann aber eben auch kommen von KundInnen, die unterstützen bei der Vorfinanzierung, die vielleicht schon zahlen, bevor das Produkt bei ihnen gelandet ist. Da gibt es verschiedene Ansätze. Und Verena, habt ihr auch einige davon probiert?
Ja, was habt ihr denn probiert? Was ist gelungen, was nicht?
Ja, wir hatten sehr viele öffentliche Förderungen, die uns auf unserem Weg unterstützt haben, gestartet von nationalen Förderungen. Jetzt zum Schluss hatten wir auch noch kleinere EU-weite Förderungen, die wir an Bord gezogen haben. Wir haben viele Preise gewonnen. Manche davon waren auch mit entsprechenden Schecks dotiert. Das Spannende an all diesen Preisen ist allerdings, dass einem die Idee und die Vision und alles, was wir machen, wurde immer sehr viel beklatscht und sehr viel, ja, positiv hervorgehoben. Es war eine irre Menge an Pressearbeit, die rund um unsere Idee passiert ist, die wir auch in Wesentlichen unbezahlt halt auch machen konnten. Das war eine super Sache. Allerdings hat sich dann diese ganze Aufmerksamkeit nicht in den Umsätzen wiedergespiegelt. Also da ist halt ein klarer Gap zwischen dem, was die Leute sagen, dass sie machen und dem, was sie tatsächlich machen. Also so klassisch diese Attitude-Behavior-Gap, wie man das auch nennt. Genau, also wir haben dann natürlich den Corporate Business Angel mit an Bord, in dem Fall auch eine, glaube ich, sehr besondere Chance, die wir da hatten, mit einem tatsächlichen großen etablierten österreichischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die eben auch in der ähnlichen oder in der gleichen Branche aktiv sind, damit auch sehr komplementär, also auch Smart Money, wenn man so will. Wir hatten natürlich auch Gespräche mit Banken, allerdings war das weniger erfolgreich. Also die Bank war für uns bisher tatsächlich ein Konto, das wir bedienen konnten, aber darüber hinaus war die Diskussion mit dem Bankberater mehr über irgendwelche Zusatzkrankenversicherungen anstatt über eine ernstzunehmende Finanzierung für unser Unternehmen.
Und genau darin liegt ja der Hebel, Verena. Also, dass auch Banken lernen, zirkuläre Geschäftsmodelle bewerten zu können, das Risiko zu verstehen und mitzutragen, weil genau dafür gibt es ja die Zinsen für den möglichen Ausfall. Also das zu bewerten und mit zu unterstützen, da liegt ein riesiger Hebel, weil Förderungen sind super, die dienen der Markterschließung, die dienen der Skalierung. Aber dazwischen gibt es bei diesen Startups die ganz normalen Wachstumsthemen eines jeden Unternehmens und da brauchen sie Unterstützung.
Das hat also mit der Kreislaufwirtschaft gar nichts zu tun. Das geht allen Startups so, nehme ich an.
Es ist natürlich etwas anderes zu berechnen nach unserer linearen Logik des Absatzmarktes, wo man sagt, so und so viele Matratzen werde ich verkaufen, das bedeutet diese und jene Marge. Das lässt sich ganz anders beziffern mit einer anderen Ausfallquote, mit einem anderen Zinssatz dahinter der Unsicherheit, als wenn ich jetzt ein Produkt als Service Geschäftsmodell gestalte, wie das ja der Ansatz von Meta auch war, bei dem man nicht klar sagen kann, wann kommt was zurück, wie oft lässt welcher Kunde die Matratze reinigen und was bedeutet das für den nächsten Kunden auch. Also hier habe ich eine viel höhere Komplexität der Berechnung von dem Erlösmodell.
Heißt das, dass die Banken da noch zu wenig verstehen, wie diese Geschäftsmodelle funktionieren?
Hier gibt es einige Ambitionen und es darf durchaus noch ambitionierter werden, sich das genauer anzuschauen und hier in die Unterstützung zu gehen.
Verena, jetzt irgendwann hast du gemerkt, ihr schafft es nicht mehr und du hast mir erzählt, das war eine Entscheidung, die im ÖBB-Speisewagen getroffen wurde. Wie kommt man im ÖBB-Speisewagen an den Punkt zu sagen, nach 4 Jahren drehen wir unser Baby ab?
Sehr gute Frage. Und ich kann mich auch noch sehr, sehr gut an den Moment erinnern. Es war nämlich vor ein paar Monaten mittlerweile, wo wir in der Zeit davor schon sehr auf Anschlag gearbeitet haben, weil wir halt sehr viel Druck hatten. Also wir wussten, wir haben einen Liquiditätsengpass vor uns in ein paar Monaten. Wir haben alles dran gesetzt, möglichst viel von unseren Ressourcen in den Verkauf zu stecken, möglichst viele Projekte abzuschließen, möglichst viel Umsatz möglichst schnell zu machen. Und das hat in dieser Zeit hat sich sehr viel getan, aber wir haben auch gesehen, es tut sich zu wenig und der Ausblick war zu trüb, ja, als dass wir sagen hätten können, hey, wir wissen, wie wir jetzt die nächsten Monate überbrücken, wenn wir zu dem Liquiditätsengpass kommen. In diesem Zusammenhang ist es natürlich auch als Gründungsteam unsere Aufgabe, sehr offen mit unseren Investoren über die Themen, die Engpässe, die Herausforderungen zu sprechen. In dem Fall sind wir dann gemeinsam mit dem Zug nach Linz gefahren, haben unsere Investoren dort getroffen, hatten ein langes Meeting und unterschiedliche Szenarien gemeinsam besprochen. Und diese Szenarien haben wir dann im Zug, im Speisewaggon in der ÖBB am der Rückreise nach Wien nochmal Revue passieren lassen. Und das Spannende daran war, dass wir, als wir offen und ehrlich, und das war für uns in unserem Gründungsteam immer eine der wichtigsten Grundregeln, dass wir miteinander offen und ehrlich und transparent sprechen. Das war dann relativ klar, wo wir da gesprochen haben, so dieser Moment, wo wir das erste Mal aktiv daran gedacht haben, dass eine freiwillige Liquidation eine Möglichkeit wäre, um aus dieser sehr, sehr schwierigen und belastenden Situation faktisch rauszukommen. Das war der erste Moment, wo wir beide das Gefühl hatten, so wow, Erleichterung, die Last ist von unseren Schultern. Und wir haben beide aus dem Fenster rausgesehen und das war so, oh wow, das könnte eine Lösung sein. Das könnte ein Weg voran sein, ein geordneter Weg voran. Wir könnten quasi mit unseren Kunden, Kundinnen, Partnern, Partnerinnen alles solide und quasi verantwortungsbewusst abwickeln, bevor es zu einer Art Insolvenz zum Beispiel kommt. Und das war uns dann ganz, ganz wichtig, dass wir bis zum Schluss am Steuer sitzen von unserem Unternehmen und die Entscheidungen auch treffen können, damit wir halt auch entsprechend wertschätzend mit unseren Partnern und Partnerinnen, mit denen wir sehr lange zusammengearbeitet haben, auch die Dinge abschließen können. Und in dem Fall, ja, war es die Entscheidung im ÖBB-Speisewagen, die dann dazu geführt haben, dass wir wirklich den Liquidationsprozess ein paar Wochen später eingeleitet haben. Aber eben auch ein sehr, sehr wichtiges Bauchgefühl, wo wir dann gesehen haben, hey, wir haben viel geschafft, aber hier geht die Reise mit Meta zu Ende.
Und hättest du im Nachhinein irgendetwas anders gemacht? Was ist dein größtes Learning?
Ja, ich glaube, es gibt viele Dinge, die wir anders machen hätten können, sozusagen. Ich glaube, wir haben immer zu dem Zeitpunkt mit den Informationen, die wir hatten, die bestmögliche Entscheidung getroffen. Also da bin ich fest davon überzeugt. Ein Punkt, der für uns halt sehr herausfordernd war, ist, dass wir uns sehr nischig in einer sehr klaren Nische positioniert haben, indem dass wir nur Matratzen für Hotels. Man hat sie auch als Privatperson kaufen können, aber der klare Fokus waren Hotels und da halt auch sehr viel Erklärungsbedarf war. Also die Valerie hat das vorhin angesprochen, wir haben sehr, sehr viel Bewusstseinsbildung gemacht. In diesem Zusammenhang sind dann viele tolle andere Sachen entstanden, wie zum Beispiel die Österreichische Matratzenallianz, weil wir gesehen haben, wir sind ein kleines Unternehmen, wir können allein nicht so viel bewerkstelligen, wie wenn wir andere Unternehmen aus der ganzen Industrie und auch industrieübergreifend zum Beispiel aus der Abfallwirtschaft dazu holen, um wirklich in der Branche gemeinsam mehr zu bewegen. Also das war dann zum Beispiel eine Initiative, die wir auch mitgestartet haben, die dann rausgekommen ist. Aber sich ganz klein in einer Nische zu positionieren, ist natürlich auf der einen Seite Fokus, auf der anderen Seite ist halt, wenn die eine Nische nicht läuft, dann läuft halt das ganze Ding nicht. Also mein Learning für mich wäre schon gewesen, das nochmal auf mehreren Pfeilern aufzubauen. Ja, kann man so und so machen. Aber das wäre schon fürs nächste Projekt, glaube ich, ein interessanter.
Genau, die Frage hätte ich mir für später aufgehoben, was euer nächstes Projekt ist. Aber ich stelle sie gleich. Was ist euer nächstes Projekt? Wie soll es weitergehen?
Ja, wir sind tatsächlich gerade noch in einer Evaluierungsphase, würde ich sagen. Also es gibt noch kein klares nächstes Projekt. Wir, glaube ich, brauchen auch beide mal ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Die letzten Jahre waren sehr anstrengend. Es war ein klassischer Startup-Rollercoaster mit vielen Hochs und vielen Tiefs. Und meistens sind die Hochs und Tiefs sehr nah beieinander, die wir als Team immer großartig durchgestanden haben. Ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste, was ich mitgenommen habe. Es braucht jemanden, mit dem man zu 100% vertrauen kann, mit dem man sich gemeinsam auf die Reise macht. Das konkrete nächste Projekt ist jetzt momentan noch nicht in der Pipeline sozusagen. Für mich geht es mal privat nach Kärnten, weil ich beschlossen habe, ich bin so gerne in der Natur, ich möchte mehr Zeit in der Natur verbringen und genau, es werden viele neue Abenteuer auch auf uns beide warten und wer weiß, vielleicht starten wir in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren das nächste Abenteuer gemeinsam.
Okay, jetzt komme ich nochmal zurück auf dich, Valerie. Man sieht ja auch an diesem Projekt, wie viele Hürden es in der Kreislaufwirtschaft noch gibt. Es gibt unzählige Verordnungen, die gerade ausgearbeitet werden. Inwieweit kann die Politik noch mehr helfen? Wir haben jetzt über die Banken gesprochen, wir haben über die öffentliche Hand gesprochen. Es ist ja auch im Gespräch, da ein Verbrennungsverbot zum Beispiel für Matratzen zu machen. Kommt das? Ist das in Arbeit? Wer blockiert das?
Vielleicht um es einzuordnen. Eine Herausforderung von Meta als Produktstartup ist ja einerseits der Kostenaspekt, ganz klar. Aber es ist auch der Aspekt, dass sie Vorreiter sind in der Umsetzung von kommenden Verordnungen, wie einer Ökodesign-Verordnung, die sagt, nicht erst am Ende vom Produktlebenszyklus mache ich mir Gedanken, was damit passiert, sondern von Anfang an schreibe ich das nieder, überlege ich mir das bei Design, Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wenn Meta jetzt freiwillig das in den eigenen Matratzen schon anwendet, dann haben sie einen Vorteil für die zukünftige Reglementierung, aber einen Nachteil am Markt, weil es natürlich kostspieliger ist. Das heißt, solche Reglementierungen, wenn die frühzeitig kommen, auch ein Verbrennungsverbot, weil man dann plötzlich einen Vorteil hat gegenüber den Matratzen, die verbrannt werden müssen am Ende des Lebenszyklus, genauso wie eine Inverkehrbringerprämie, dass wenn da besonders viel Rezyklat in der Matratze drinnen ist, man einen Vorteil hat. All diese Reglementarien können unterstützen solche Startups, weil sie ein sogenanntes Level Playing Field, also eine gemeinsame Spielbasis für die Unternehmen schaffen und damit auch Vorteile für diejenigen, die schon Vorreiter sind. Und das gilt es als Politik auszugestalten. Das heißt, die Veränderungsebenen, die wir brauchen, ist strukturell, also auch politisch und die Rahmenbedingungen, aber auch kulturell und auch finanziell.
Also in dieser Geschichte können wir leider nicht mit einem Full Circle enden. Ihr wart ein bisschen zu früh dran, so wie ich das jetzt zusammenfasse. Aber Verena, abschließend, warum ist es dir so wichtig, darüber zu reden? Nicht viele reden gerne übers Scheitern, du schon. Warum?
Ich liebe die Formulierung, dass ich gerne übers Scheitern rede, weil ich finde, das ist auch eines der wichtigsten Aspekte, die einfach zum Unternehmertum dazugehören, wie ja die Faust aufs Auge, wenn man so will, um dieses Sprichwort zu verwenden. Wir sind in dem Fall mit einem blauen Auge davongekommen, wenn man schon dabei bleibt. Ende des Tages haben wir sehr, sehr viel gelernt auf diesem Weg. Wir haben ein großartiges Netzwerk uns aufbauen können. Wir haben mit so vielen tollen Menschen zusammengearbeitet und wir haben auch gesehen, hey, wir sind nicht die Einzigen, die Kreislaufwirtschaft vorantreiben wollen. Matratzen waren ein super Beispiel, um mal aufzuzeigen, wie so ein System auch funktionieren kann, anhand von einem Beispiel, wo jeder Mann, jede Frau sich damit identifizieren kann. Also es ist ein spannendes Beispiel gewesen, um auch ja ein bisschen die Massen zu bewegen sozusagen. Und wir haben auch sehr viel gemerkt, was sie schon getan hat, dass wir zum Beispiel mit der Matratzenallianz, mit der Österreichischen Matratzenallianz noch Organisationen bewegen konnten und gefühlt mit dem, was wir gemacht haben, eine Art Community gestartet haben, ohne es bewusst zu machen. Das waren einfach Dinge, die uns sehr viel zurückgegeben haben für die ganze Energie und die Zeit und den Effort, den wir da reingesteckt haben. Also unterm Strich würde ich sagen, es ist immer, immer wichtig, Projekte zu starten, weil ohne die Leute, die daran glauben, dass sie etwas bewegen können, wird es keinen Fortschritt geben. Deswegen liebe ich es auch, über Scheitern zu reden, wenn man bei dem Wording von vorhin bleiben, weil ich eben auch Mut machen will, dass es wert ist, sich auf diese Reise zu geben und neue Projekte zu starten. Wenn man dran glaubt, dann kann da was draus werden.
Und echte Kreislaufwirtschaft ist herausfordernd, ist etwas Neues, das ist Transformation und da gehört Scheitern dazu. Dafür müssen wir auch kulturell eine Fehlerkultur durchaus lernen und ein Bewusstsein dafür, wie wichtig diese Produkte in unserem Alltag sind. Wir schlafen auf Betten, wir sitzen auf Sesseln, wir fahren in die Arbeit mit Bus, Auto, Fahrrad und Co. Zu beginnen, darüber nachzudenken, wo die herkommen, wo die hingehen und vielleicht damit den Kreis zu schließen, dass wir jeder darüber nachdenken, wo unsere Hebel sind. Als Innovatorin hat die Verena ihre Hebel, glaube ich, gefunden. Aber auch jede von uns und jeder von uns kann darüber nachdenken, vote with your wallet. Wo geben wir unser Geld aus, egal ob wir es PrivatkonsumentInnen, Unternehmen oder die öffentliche Verwaltung sind.
Bleibst du der Kreislaufwirtschaft treu, Verena?
Ja, mein Herz brennt für die Kreislaufwirtschaft, das kann ich schon mal sagen. Und ich sehe so unglaublich viel Potenzial in dem Bereich. Also ich glaube, da wird sich noch einiges tun in den nächsten Jahren.
Wir werden darüber berichten. Vielen Dank, dass ihr hier wart und mit uns gesprochen habt. Dankeschön.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Das war's für heute bei Full Circle. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schau in unsere Shownotes. Dort findest du den direkten Link zu unserem Substack-Newsletter und unserer Steady-Community. Mit eurem Support über Steady können wir Full Circle weiterhin unabhängig produzieren. Und wir bedanken uns auch für die Startförderung von der Wirtschaftsagentur Wien. Bis zum nächsten Mal.